Hallo und herzlich willkommen bei der 45. Folge des Podcasts Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid, der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Hallo Seid, hallo zusammen.
Ja, hallo, herzlich willkommen bei diesem wunderschönen sonnigen Tag. Wir nehmen gerade auf, als es frisch angefangen hat, in Deutschland einfach total dauerhaft geiles Wetter zu sein. Ich freue mich total. Wie geht's dir, Tim?
Mir geht's gut und es ist lustig, weil unsere letzte Folge haben wir veröffentlicht, jetzt vom heutigen Aufnahmedatum her gesehen, noch gar nicht so lange her. Und da sprachen wir noch von Winter und prompt kam mit Veröffentlichung der Folge der Frühling. Und der tut mir sehr gut und ich glaube, den meisten anderen Menschen tut er auch sehr gut. Wem er nicht so gut tut, ist meiner Nase. Da merke ich schon, dass die ersten Pollen wieder unterwegs sind. Da habe ich festgestellt, ist mit eines der besten Mittel dagegen fliegen zu gehen, weil im Flugzeug ist die Luft nahezu OP-Saal rein, so dass da nur wenige Pollen sich rein verirren. Und natürlich auch in anderen Gegenden, wo wir dann mit unseren Flugzeugen ankommen und gelegentlich auch aussteigen dürfen, auch weniger oder andere Pollen dann rumfliegen, die mich und andere dann etwas weniger ärgern.
Ja, das ist, wir haben ja auch so eine relativ, ich weiß gar nicht, wie das bei uns genau mit der Klimaanlage funktioniert, aber tatsächlich ist, ich bin auch sehr gerne im Sommer bei mir auf der Arbeit. Also das ist ja, das sagt man ja immer bei den Leuten, die so Homeoffice-Flucht betreiben. Die Arbeitgeber, die müssten einfach nur überall Klimaanlagen installieren, ja, und dann wären die Leute im Sommer automatisch schon im Büro, weil das ist ja schon so, dass, also unabhängig vom Pollenflug, dazu die Anekdote auch, dass tatsächlich ich bei der Arbeit auch am wenigsten Beschwerden habe, so wegen Allergien und so, ähnlich wie im Flugzeug. Darüber hinaus kommt auch noch, dass ich immer in so einem 22 auf oder 21 Grad wohltemperierten Raum bin. Das ist ja im Cockpit ähnlich. Wobei Temperaturschwankungen, die ihr im Flugzeug habt, sind, glaube ich, größer als bei mir auf der Arbeit. Bei mir auf der Arbeit muss ja dauerhaft, weil wir ja die ganzen Server damit hosten, immer dieselbe Temperatur sein. Aber gut, was soll's. Wir hatten in der letzten Folge passenderweise, die habe ich mir auch noch mal ein bisschen durchgehört, angekündigt, wir wissen nicht, ob sie im Februar oder März rauskommt. Und dann haben wir es gerade so auf den 1. März geschafft. Das war ganz gut. Und was mir dann aber auch noch im Rahmen so, als ich mich um diese Folge gekümmert habe, aufgefallen ist, lieben Gruß an unsere ganzen Leute, die uns auf Spotify hören. Das haben wir fast sträflich vernachlässigt, was da so auf Spotify passiert. Ich habe das mal reingestellt und da zieht sich das alles immer über den Feed automatisch raus. Aber ich habe gesehen, dass wir da eine relativ große Zuhörerschaft haben, die auch immer mal wieder so Kommentare schreiben. Und die Kommentare habe ich bislang einfach alle ignoriert, erfolgreich. Entschuldigung dafür. Ich habe dann mal aufgeräumt und habe dann ein paar Kommentare freigeschaltet, ein paar Emojis drunter gesetzt oder so und habe auch mal einfach eine Antwort rausgegeben auf die Frage, wann kommt denn die nächste Folge? Und prompt haben wir dann auf die neue Folge dann auch schon einen Kommentar von eben jener Person bekommen. Vielen Dank. Einfach nur als Hinweis, dass wir jetzt auch auf Sachen, die auf Spotify passieren, reagieren. Also wenn ihr uns da Bewertungen dalasst oder Kommentare schreibt, das ist natürlich ein cooler Weg, wie man da sehr gut miteinander in einen Dialog treten kann. Das haben wir bislang vernachlässigt. Und dann ist mir dabei auch aufgefallen, dass wir relativ vieles Zuhörer haben auf Spotify und irgendwie in meinen Analytics von unserer eigenen Hosting-Plattform tauchen die nicht auf. Also unsere Zuhörerschaft, das schmeichelt uns etwas. Das macht aber auch, dass wir das natürlich noch ernster nehmen, ist deutlich größer, als wir bislang gedacht haben. Ist für mich jetzt relativ schwer, genau festzulegen, wie viel es sind, aber es macht nichts. Es hören uns mehr Leute zu, als wir gedacht haben. Das ist schön, Tim, nicht wahr?
Das ist sehr schön, Seid. Ja, genau. Wir freuen uns über jede und jeden, der uns zuhört und machen das deswegen sehr gerne. Nicht nur für uns, sondern vor allem auch für euch.
Genau, und dann können wir direkt in die Folge starten. Ich habe eine Frage jetzt bekommen, die haben wir vor 2 Tagen, also wirklich perfekt passend. Ja, das ist ja immer so, wenn so eine Frage reinkommt, kurz nachdem man aufgenommen hat, ist ja immer ein bisschen schade, da muss man die ablegen. Aber die Fragen, die direkt vor der Aufnahme kommen, die sind natürlich ganz frisch, da freue ich mich drüber. Und zwar hat uns ein lieber Mensch geschrieben. Möchtest du eigentlich erwähnen, wer das ist, Tim?
Nennen wir ihn Werner.
Nennen wir ihn Werner.
Liebe Grüße an der Stelle.
Liebe Grüße an Werner. Werner hat uns geschrieben, und zwar in dem Jubiläumsjahr der LH werden einige Flugzeuge mit einer Sonderlackierung ausgestattet. Wie viel wiegt so eine Lackierung? Wird die alte Lackierung vor dem Lackieren abgetragen oder wird überlackiert? Und dann quasi ein bisschen ein Inside-Job. Weil Tim, also soweit ich weiß, du hattest ja schon mal sowas gemacht. Ne? Du hast, es gibt ja so ein paar Sonderflüge. Ihr fliegt ja manchmal auch irgend so DFB-Crews in der Gegend rum. Das sind ja auch Sonderflüge. Nur als Hinweis, die kann man scheinbar chartern. Ich weiß nicht, wie teuer das ist. Dazu habe ich bislang auch keine Auskunft von Tim bekommen. Ich glaube, du weißt auch nicht, wie teuer das ist. aber sowas gibt's ja. Sowas bietet ihr ja an. Genauso wie andere Airlines das auch anbieten. Aber tatsächlich hast du ja unabhängig von so Sonderflügen, du hast schon mal, glaube ich, einen Flieger für eine Lackierung nach England gebracht, ne? Hast du das schon mal gemacht, meine ich.
Ja, genau. Zuerst mal zu den Charterflügen. Ja, unsere Fluggesellschaft bietet natürlich auch Charter an. Da haben wir eine eigene Abteilung, die das macht und auch verschiedene Kunden, die das gerne in Anspruch nehmen. Und ab und zu mal ereilt einen auch das Glück, einen solcher Flüge machen zu dürfen. Und das andere sind eben diese Sonderflüge, wir nennen sie Ferry Flights, weil das dann oft sogenannte Leerflüge sind, also ohne Passagiere, die dann in einen Flughafen gehen, wo Flugzeuge lackiert werden können. Das sind gar nicht so viele Standorte in Europa, weltweit, über Europa hinaus gibt es auch noch ein paar andere. Und da sind eben große Flugzeuglackierhallen. Es gibt Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, Flugzeuge zu lackieren. Und einer davon ist in Norwich zum Beispiel. Und ich bin tatsächlich mal nach Norwich geflogen im Rahmen eines solchen Auftrages. Und deswegen fand ich die Frage jetzt auch ganz spannend und interessant. Vor allem, weil wir ja jetzt auch gerade sehen, dass es bei Lufthansa zum Beispiel aufgrund des 100-jährigen Jubiläums Sonderlackierungen gibt. Auch viele andere Fluggesellschaften. Ich denke, fast jede größere hat mindestens einen Flug. Zeug mit einer Sonderlackierung aus den unterschiedlichsten Anlässen und mit den unterschiedlichsten Motiven, angefangen von Pokémon in Japan über Tim und Struppi, jetzt jüngst bei Brussels habe ich gesehen, in den USA gibt es natürlich ganz viel und jetzt bei Lufthansa eben speziell anlässlich des 100-jährigen Firmenjubiläums. Eine Lackierung, die ich persönlich sehr schön finde und die, glaube ich, auch sehr vielen anderen gefällt.
Ja, das ist ja, da habt ihr ja sowieso bei der LH immer so Sonderlackierungen. Da gab es diesen einen A321, der immer als Retro-Lackierung unterwegs war. Da gibt es ja immer, die Flieger sind ja, also ich sag mal, wenn man eine Sonderlackierung nur als diese eine also wenn man das jetzt bei der All Nippon zum Beispiel sich anschaut, da gibt es ja so eine Pokémon-Lackierung oder sowas. Da hat ja trotzdem auch gleichzeitig jeder Flieger fast eine unterschiedliche Lackierung gefühlt. Es gibt ja immer mal wieder eine andere Lackierung. Und was jetzt bei der LH, um das quasi einmal zu erwähnen, es sind 6 Sonderlackierungen, also 6 einzelne Flieger wurden herausgegriffen, die einmal umlackiert wurden. Wenn man damit Glück hat, mit einem von denen zu fliegen, ist natürlich ganz schön. Was ich ja persönlich schade finde, ist, dass keine A340 eine Lackierung bekommen hat, eine Sonderlackierung oder keine Sonderlackierung bekommen wird, weil so sehr dieser Flieger eigentlich schon längst ausgemustert gehört, auch wenn es nach dem Firmenpolitik selbst gehen würde, hätten sie ja gern einfach neuere Flieger, aber es macht nichts. So sehr denke ich mir auch, ist das so ein Markenzeichen dieser Fluggesellschaft, weil die halt einfach nun mal der größte Betreiber von der war und einer der wenigen ist, der die noch betreibt und ich mochte den Flieger. Das ist ja so, der hat ja den Namen Long Pencil bekommen, ähnlich wie die 757, hat sie einen sehr langen Rumpf, aber egal, lassen wir das außen vor. Das sind 6 Sonderlackierungen, die da unterwegs sind. Und mein Laienwissen, ich bin ja schon eher Laie da als du, ist ja letztlich, jeder Flieger ist lackiert. Und die Lackierung, es macht ja keinen Unterschied, ob jetzt weiße Farbe draufkommt oder schwarze Farbe oder blaue Farbe. Ich würde davon ausgehen, dass die alte Lackierung abgetragen wird. Aber du kannst wahrscheinlich darüber mehr erzählen, Tim, ne?
Genau, so ist es. Die alte Lackierung wird abgetragen, weil in der Fliegerei zählt jedes Kilogramm Gewicht, weil das ja alles am Ende auch durch die Luft transportiert werden muss und dafür wieder Treibstoff benötigt wird und am Ende auch CO2 ausgestoßen. Deswegen versuchen wir, jedes Kilogramm Gewicht, so gut es geht, zu vermeiden. Da wird auch sehr viel entwickelt im Bereich der Lackierung, um die Lacke möglichst robust natürlich auf der einen Seite zu machen gegenüber den ganzen Einflüssen. Wir müssen uns ja vorstellen, dass ein Flugzeug sich in Temperaturbereichen von jetzt in Mitteleuropa, sagen wir mal 30 plus, bis im Reiseflug minus teilweise 60, minus 70 Grad bewegt und dass innerhalb von wenigen Stunden sich die Temperatur ändert. Es gibt Wettereinflüsse unterschiedlichster Art, teilweise auch Staub und Sand, Winde oder sogar Stürme und all das soll ja der Lackierung möglichst wenig anhaben. Also die Lackierung ist ja wie der Schutz für das Flugzeug und deswegen wird da schon sehr viel investiert und sich auch sehr viele Gedanken gemacht, wie man das auf der einen Seite möglichst von hoher Qualität gestalten kann und gleichzeitig natürlich auch möglichst wenig Gewicht dafür anfällt. Ganz grundsätzlich werden Flugzeuge, habe ich mal gehört, so ungefähr alle 7 Jahre neu lackiert. Deswegen hat es jetzt auch zum Beispiel bei einer Lufthansa 7 Jahre gedauert oder es dauert immer noch, bis alle Flugzeuge von dem alten Lufthansa-Design aufs neue Lufthansa-Design umlackiert werden. Und auch die Flugzeuge, die jetzt die Sonderbemalung bekommen haben, waren vermutlich Flugzeuge, die sowieso dran waren für eine neue Lackierung. Und wenn wir Glück haben, bleibt die jetzt auch 7 Jahre lang so drauf. Das ist zumindest mein Verständnis und meine Hoffnung, was das Thema angeht. Und ja, für eine Lackierung wird natürlich deswegen erstmal der alte Lack runtergeschliffen. Das ist, wie gesagt, eine Wissenschaft für sich. Aber am Ende geht es eben darum, möglichst viel vom Alten runterzunehmen und möglichst wenig, aber trotzdem genügend, also so wenig wie möglich, so viel wie nötig an neuem Lack aufzubringen. Und da hängt es jetzt natürlich sehr von der Flugzeuglackgröße ab. Ich wusste es selber
so
nicht.
Bei einem kleinen Flieger, habe ich mal gelesen, sind es irgendwie so ein niedriger dreistelliger Betrag.
Genau.
Ja, und beim großen Flieger, also beim größten, ist es ein hoher dreistelliger Betrag. Also ich meine, das ist ja so eine Spannbreite von 100 bis 900 Kilogramm ungefähr, irgendwie, habe ich mal gelesen. Ne?
Genau, ich habe jetzt Zahlen gefunden, zum Beispiel bei einer A380 650 Kilogramm Lack, wofür 3600 Liter Farbe benötigt werden. Bei einer 737, was also ungefähr einem A320 auch entspricht, ist es ein Drittel, also oder die Hälfte, etwa 250 bis ja, knapp 300 Liter Farbe, was wiederum ungefähr 200 bis 300 Gramm Lackgewicht dann ergibt, wenn das Ganze getrocknet ist. Das eine ist ja die Farbe und das Feuchte und dann wird das ja irgendwann trocken und dann geht da nochmal eine ganze Menge an Gewicht raus, weil der Lack ja auch trocknet. Also ganz grob, ja, zwischen 300 und 600 und 700 Kilogramm Lack für ein Flugzeug und das Ganze dauert dann etwa 3 bis 10 Tage, auch je nach Größe und Design. Wenn das Flugzeug einfach nur weiß lackiert wird oder in einer Farbe lackiert wird, geht es natürlich etwas schneller. Wenn es etwas aufwendiger ist, besondere Muster drauf kommen, besondere Motive aufgebracht werden sollen oder die Form auch anspruchsvoll sind. Ich habe da gerade zum Beispiel gesehen, bei der alten Lufthansa-Lackierung war der Kranich ja noch in so eine Parabel eingearbeitet und die ist etwas aufwendiger in der Gestaltung als jetzt ein Kreis oder ein anderes Logo. Genau, und deswegen wird erstmal natürlich alles abgeklebt, was nicht lackiert werden soll. So ähnlich wie wenn man mit dem Auto in die Waschanlage fährt und der Scheibenwischer eingepackt wird und die Antenne abgeschraubt.
Oder tatsächlich zur Lackierung fürs Auto. Da wird ja auch alles abgeklebt.
Ich war häufiger in die Waschanlage als in Lackierung, aber ja, du hast natürlich recht.
Ja, es gibt ja diese Videos von so Lackierungsdingern, ja, oder als da die Gigafactory in Berlin gebaut wurde. Ich glaube, die machen sogar eine automatische Lackierung. Also da werden ja nur die Teile lackiert, aber ich kenne auch tatsächlich diese Videos, wo bereits fertige Autos neu lackiert werden. Ich fand diesen Größenvergleich, weil du jetzt gerade gesagt hast, so knappe 300 Liter oder wie viel war das beim großen A380? 1000? 400 Liter?
Also Liter waren es, ja, 3000 Liter etwa Farbe. Ja, wie gesagt, Quellen sind immer mit Vorsicht zu genießen, aber so von der Größenordnung her, denke ich, kommt das
aber hin. Aber so ein Golf, wenn du so einen Golf neu lackierst komplett einmal, dann brauchst du so 3 bis 4 Liter. Also wenn man einfach mal die Größenverhältnisse her, und das ist ja auch schon auch relativ viel, wenn man so 3 Liter Farbe über ein Auto verteilt, ist spannend, dass da ein vierstelliger Betrag an, nicht vierstelliger Betrag, sondern doch eine vierstellige Zahl an Farbe auf so ein A380 ausgegossen wird. Ja.
Ja, wir rechnen ja auch immer so in Größenordnungen von Passagieren. Ein Passagier wiegt ganz grob 100 Kilo mit Gepäck als Standardgewicht und das entspricht immerhin 6 bis 7 Passagieren an zusätzlichem Gewicht, was allein durch die Farbe und durch den Lack außen drauf ist. Genau, ich war bei dem Ablauf. Also es wird alles vorbereitet, dann wird das Alte entfernt, entweder chemisch oder mechanisch. Und dann kommt eine Korrosionsschutzgrundierung drauf. Das ist vermutlich das, was man auch bei neuen Flugzeugen sieht, bevor sie lackiert sind. Diese grüne Farbe, die eben, die vor allem wenn es noch Metall ist oder auch Metallteile, die am Flugzeug vorhanden sind, vor Korrosion, also vor Verrosten und anderen Einflüssen schützt und dann wird in mehreren Schichten sehr dünn lackiert und am Ende das Ganze noch temperaturgehärtet mit warmer Luft und überprüft und dann, wenn noch besondere Dinge drauf sollen, also manchmal werden nur kurzfristige Sachen auch angebracht, wie besondere Schriftzüge oder besondere Logos Ich weiß, die Lufthansa Cargo hatte, das ist auch schon ein paar Jahre her, das war aus Anlass von 100 Jahre Luftfracht in Deutschland, ich glaube 2011, wenn ich mich richtig erinnere, auch so Bilder aus der Luftfahrtgeschichte auf die Flugzeuge aufgeklebt. Das waren dann so spezielle Folien, weil die eben nur für kurze Zeit da drauf kamen. Hält natürlich dann nicht so lange, erfüllt aber trotzdem kurzfristig den gleichen Zweck. Und jetzt sehe ich hier gerade noch eine andere spannende Zahl, die gesamte Lackdicke. Was schätzt du, wie dick der Lack dann ist, seit, wenn der mal aufgebracht ist? Die mehrere Farbschichten?
Also ich glaube, ein Zentimeter? Nee, kein Zentimeter, einen halben Zentimeter.
0,2 bis 0,3 Millimeter.
So
steht jetzt hier an der Quelle, die ich habe, ja.
Ja gut, aber ein halber Zentimeter Lack wäre auch schon echt viel, wenn man sich das mal auf so einer Wand überlegt. Ja. So eine Nase, die man da hat, ne, wenn man so eine Wand anmalt. Ja. Das ist ja auch,
also jetzt ein Beispiel von der 737, nochmal ganz konkret, das ist jetzt englische Einheiten, 70 Gallonen Farbe wurde benutzt, also 265 Liter, hat 2 Wochen gedauert, 3 Schichten wurden aufgetragen, jede Schicht 0,1 Millimeter. Und
interessant, dass es eine Dreischichtlackierung ist. Ja, beim Auto sagt man ja mittlerweile Multilayer, also Multilayer ist da schon ganz gut, aber das macht man 2, wenn es luxuriös sein soll, 3 Schichten. Aber der Flieger, der muss natürlich auch auf etwas, also da ist ja die Aerodynamik, das ist eine gute und saubere Lackoberfläche, die nicht sofort dann quasi Verwerfungen hat, sobald da mal irgendwie so ein kleines Kieselsteinchen drüber rutscht, ist ja auch sehr wichtig dafür, ne? Dass du quasi möglichst aerodynamisch, möglichst effizient fliegen kannst, ja.
Genau. Und in dem konkreten Beispiel war dann das Zusatzgewicht auch etwa, wird auch angeben, zwischen 300 und 500 Kilogramm. Und jetzt noch Kosten. Was schätzt du? Was kostet so ein Paint Job?
Also keine Ahnung. Ich sag einfach mal $800,000.
Ja, hier waren es sogar nur 100.000 bis $200,000.
Ja, ich glaube,
das, was du sagtest, ist dann eher beim A380.
Okay.
So das Preisschild, was dranhängt.
So, genau. Aber dein Job, wenn man dich doch mal jetzt einfragt, also wenn du so einen Flieger dahin bringst, du verkrümelst dich sofort wieder und irgendjemand holt den dann wieder ab, ne? Also das ist komplett an ein Subunternehmen ausgelagert, die Tätigkeit. Und wenn der Flieger vor Ort quasi Subunternehmer, aber das ist natürlich ein Dienstleister einfach, aber ihr als Piloten kriegt ja davon nichts mit. Ihr müsst ja den Flieger danach auch da nicht mehr bewegen. Die haben wahrscheinlich so Pushback-Fahrzeuge, ähnliche Fahrzeuge, die da bewegt werden. Ist ja schon interessant, dass dann der Flieger quasi wirklich in andere Hände übergeben wird, aber das ist wahrscheinlich nichts anderes als beim Auto auch, ne?
Ja, und auch nichts anderes als bei sonstigen Wartungsereignissen. Und von außen siehst du das auch nicht unbedingt. Da ist eine große Halle. Wir fliegen das Flugzeug dahin, stellen das dort ab und dann kümmert sich jemand anders drum. Es wird dann irgendwann in die Halle gezogen und dann kommt entsprechend die Crew, die das dann lackiert, wartet, was auch immer. Im besten Fall ist ein anderes Flugzeug gerade fertig geworden, weil die haben ja auch so Lackiergleise, nenne ich sie jetzt mal. Die werden ja dann auch quasi, Nose to Tail oder so ähnlich bearbeitet. Genau, und im besten Fall kann man dann mit einem neuen, frisch lackierten Flugzeug dann wieder zurückfliegen. Es kann auch mal passieren, dass es da zeitliche Verschiebungen gibt und man dann auf anderem Wege zurückfliegt oder auf anderem Wege erstmal hinkommt und dann ein fertiges Flugzeug abholt. Genau. Und ein letztes noch, weil du es gerade angesprochen hast, Qualitätskontrolle, die machen natürlich nicht wir als Piloten. Wir schauen uns schon vor jedem Flug an, wie das Flugzeug insgesamt aussieht. Und auch da, klar, wenn uns am Lack was auffällt, dann nehmen wir mit unserer Technik Kontakt auf und besprechen, ob wir das so akzeptieren können. Da gibt es bestimmte Limits. Und wenn nicht, muss das eben auch ausgebessert werden. Aber was die eben machen, bevor sie das Flugzeug wieder an uns übergeben, ist natürlich auch gucken, weil du auch gerade das richtig gesagt hast, dass das schön glatt alles ist, weil das schon für die Aerodynamik sehr wichtig ist. Also am Ende ist es nicht nur das zusätzliche Gewicht des Lacks, den man auf jedem Flug natürlich transportiert, sondern wenn das Flugzeug aerodynamisch nicht sauber ist, ist es natürlich auch ein Mehrverbrauch an Kerosin, den das mit sich bringt.
Ja, und dann darüber hinaus gibt es ja auch noch, das hatten wir ja mal beredet, ist schon länger her, ich glaube, das war eine einstellige Folge, dieses Shark Skin, also da gibt es ja auch Technologien, die über normalen, reinen Lack hinausgehen, sondern dann quasi noch gucken, wie man da aerodynamisch was optimieren kann. Was ich ja immer wieder mitkriege, das ist jetzt quasi ein kleiner Spin-off neben dem Lack, dafür fliegst du, dafür kommen die Flieger ja scheinbar irgendwie beispielsweise nach England, In welcher Stadt ist denn das? Also welcher Flughafen ist denn das? Wo wird das denn gemacht?
Also es gibt einen Standort zum Beispiel in Norwich in England.
Norwich, ah ja, okay. Ja, und beispielsweise haben wir ja auch unsere eigenen Arten und Weisen von Ausbau. Also wenn ein Flieger für die Technik zum Beispiel irgendwo hin besonders hin muss, dann haben wir ja ganz oft, das ist ja Hamburg, weil da die LH-Technik einen Sitz hat. Oder natürlich in Frankfurt selbst. Es gibt auch noch kleinere Sachen nebenbei. Das heißt, da sieht man immer mal wieder Ferryflüge von oder nach zu diesen Flughäfen. Und einen Standort, der auch relativ relevant ist hier in Deutschland, das ist nur das, was ich innerdeutsch sagen kann. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob es in Polen oder Tschechien oder was es in Frankreich gibt. Klar gibt es Finkenwerder in Deutschland und Toulouse in Frankreich, aber was da genau gemacht wird, weiß ich gar nicht. Aber wir haben auch noch Dresden als relativ wichtigen Standort, wo viele Sachen des Innenausbaus gemacht werden. Und deswegen kann man als Planespotter auch immer mal wieder ein A380 beispielsweise in Dresden sehen, wo man ja sonst sagen würde, den siehst du an den großen deutschen Hubs und nicht in Dresden. Aber der Dresdner Flughafen ist für sowas ganz interessant.
Elbe Flugzeugwerke heißt das Unternehmen, das da ist. Und ich meine, es gab sogar mal einen A380-Flug nonstop von Dresden nach Australien oder umgekehrt. Genau aus dem Grund, weil wenn das Flugzeug leer ist, ist die Reichweite natürlich deutlich größer, weil der Kerosinverbrauch nicht so hoch ist.
Ja, klar.
Und genau, also A380 werden da gewartet oder technisch betreut, umgebaut, ausgebaut. Es gibt auch Standorte, bin mir jetzt nicht sicher, ob der in Dresden auch dazugehört, wo Flugzeuge umgebaut werden vom Passagierflugzeug zum Frachtflugzeug. Auch das ist ja was vielen Flugzeugen dann nach Ende ihres Passagierlebens als zweites Leben neu geschenkt wird, nochmal als Frachtflugzeug durch die Weltgeschichte fliegen zu dürfen. Und das ist ein ganz spannender Bereich und ich glaube auch eine sehr interessante Industrie, interessante Branche, weil natürlich da schon ein großer Bedarf da ist, gerade was passiert mit alten Flugzeugen, wie kann man die weiter nutzen oder auch Flugzeuge, die noch nicht alt sind, aber die man weiter betreiben möchte, aber natürlich mit einem neuen Produkt ausstatten. Das sind alles ganz spannende Fragestellungen und auch nochmal kurzer Seitenblick sozusagen oder Horizonterweiterung, gerade auch mit Blick an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich für einen Beruf in der Fliegerei entschieden und vielleicht nicht Pilot werden können oder auch nicht wollen. Es gibt auch viele andere spannende Berufe, gerade im technischen Bereich. Da freuen wir uns immer über Nachwuchs. Das kann bei einer Fluggesellschaft sein, das kann bei einem Flugzeughersteller sein, das kann bei einem Wartungsbetrieb sein. Also wenn ihr da in dieser Phase seid oder euch überlegt, da einen Beruf in dieser Branche euch anzugucken, streckt eure Fühler auch mal in diese Richtung auf, weil ich weiß, da ist auf jeden Fall immer Bedarf und es ist ein super spannendes Feld, sich zu betätigen.
Ja, aber was ich noch als Nebenanekdote kurz erwähnen wollte, weil du gerade gesagt hast, hier der Nonstop-Flug von Dresden nach Australien, was wir auch ganz oft haben, ist natürlich in Finkenwerder ist ja die Endabnahme für die A320-Familie. Ich weiß nicht, ob da alle abgenommen werden, da bin ich wiederum nicht zu tief drin, aber gleichzeitig, wir machen ja da wir begleiten diese Flüge in unserem Luftraum. Die nennen sich dann irgendwie First Flight, das ist das allererste Mal, wenn der Flieger abhebt. Das ist ein relativ umfangreicher Test. Das ist quasi, sagen wir mal, seitens Airbus, der Test, dieser Flieger funktioniert und alles ist okay und dann gibt es eventuell eine Mängelliste oder auch nicht, dann geht er aber nochmal in die Luft als Acceptance Flight und das ist der Customer Acceptance Flight und soweit ich weiß, wird er zum Beispiel nicht mehr nur von Airbus-Ingenieuren und Airbus-Testpiloten durchgeführt, sondern jede Airline hat auch noch ihre eigenen Testpiloten oder hat das irgendwie ausgelagert an ich weiß nicht, das ist Airline-Politik, bin ich nicht drin. Jedenfalls, sobald der Flug durchgeführt wurde, kann der Flieger quasi in einen Überführungsflug antreten. Und da haben wir insbesondere jetzt mit der neuen Neo-Generation, die ja sowieso schon eine relativ große Reichweite hat, ganz ohne, dass es ein XLR sein muss. Die kommen ja schon so 6-7 Stunden, dadurch, dass der Fuel Flow so gering ist. Und wenn die dann auch noch als leerer Ferryflug auf einem Überführungsflug durchgeführt werden, dann haben wir auch schon ganz oft tatsächlich Flieger gesehen, die bis in den Osten Chinas fliegen. Also wo man sonst normalerweise mit einem Long-Range-Flieger eine Flugzeit von 10 Stunden hat teilweise. Das machen die dann halt in 11,5 Stunden, aber das ist für so einen leeren Flieger, da sieht man mal, was das für einen Unterschied macht, weil du quasi deine Fuel-Tanks komplett bis oben hin füllen kannst, aber noch nicht an die MTOF rankommst und dadurch kannst du da tatsächlich Strecken von 12 Stunden zurücklegen. Wie die das dann im Cockpit machen, ob das dann eine 3-Mann-Besatzung oder 4-Mann-Besatzung ist, weiß ich wiederum nicht. Aber da sehen wir immer mal wieder tatsächlich die relativ interessante Überführungsflüge aus Finkenwerder raus nach überall hin. Und was dann auch immer sehr interessant ist, das ist so auch noch eine Nebenanekdote, die Flieger, die aus Finkenwerder kommen, die können dann immer steigen wie eine Rakete, weil die sind halt leer und dadurch wollen die immer auch ganz hoch fliegen und das macht auch immer, das habe ich ja schon mal erzählt, das macht auch immer relativ viel Spaß, wenn man so einen Flieger hat, der auch in hohen Höhen noch relativ gute Steigraten hat, weil dann kann man den in der einen oder anderen Situation, wo wir, sagen wir jetzt mal, irgendein Passagier-Carrier, also egal, ob das jetzt die British Airways oder das Air France oder eine Lufthansa oder eine Condor ist, die, sagen wir mal, im Zweifelsfall lasse ich diese Flieger alle immer eher unterhalb eines anderen kreuzenden Flugzeugs und lasse ihn danach steigen. Und so ein Flieger aus Finkenwerder, das macht eigentlich immer Spaß. Die kannst du eigentlich immer sehr relativ gut hochzaubern.
Es macht auch viel Spaß, in so einem Flugzeug zu sitzen, das so gute Steigleistungen hat. Wir haben das, wie gesagt, auf solchen Ferryflügen ohne Passagiere häufig. Ich kann mich auch an den Flug erinnern, als ich noch bei der Cargo war, wo wir auch Flüge hatten, wo viel Fracht war. Wir hatten aber auch Flüge, auf denen wenig Fracht war. Und wenn dann noch so ein Flug mit wenig Fracht auf einer kurzen Strecke dazu kommt, wo du auch noch wenig Treibstoff dabei hast, dann sind das ähnliche Steigleistungen. Und ich hatte das Gefühl, wir starten eher senkrecht als waagrecht. Also der Boden ging eher nach unten weg als nach hinten. Und das war schon sehr beeindruckend. Das war ein Flug, glaube ich, von einer Stunde Flugzeit irgendwo im Mittleren Osten und das war schon sehr, sehr beeindruckend. Ganz kurz, du hast MTOF gerade angesprochen, nur für unsere Zuhörer zur Erklärung, was das ist. Das ist das Maximum Takeoff Weight.
Also sorry, das wissen doch unsere Zuhörer, oder?
Ja, ich erkläre es für die zwei Neuen, die neu zugeschaltet haben, die bisher nicht zugehört haben.
Gute Idee.
Genau. Und für die anderen, das ist eine kleine Auffrischung, weil das auch ein interessantes Thema ist. Tatsächlich auch eines der Prüfungsfächer für die Pilotenlizenz, nämlich Gewichtsberechnung und also Load and Trim Sheet. Und das MTOF ist das maximale Startgewicht eines Flugzeugs, was vom Hersteller zugelassen ist. Und das funktioniert so, dass man sich am Ende entscheiden muss, ob ich so viel Treibstoff mitnehme, wie in die Tanks reinpasst, oder ob ich das Flugzeug mit Menschen und Fracht so weit vorladen möchte, wie es physikalisch geht. Nur beides zusammen geht nicht, weil ich kann nicht gleichzeitig das Flugzeug voll tanken und alle Sitze belegen und auch noch den ganzen Frachtraum füllen, weil dann bin ich über dem MTOF, dem Maximum Takeoff Weight. Ich kann also entweder mit wenig Beladung sehr weit fliegen, weil dann mache ich die Tanks voll und habe sehr viel Kerosin, aber bin dann bei der Zuladung eingeschränkt. Oder ich lade eben sehr viel zu, besitze alle Sitzplätze und mache den Frachtraum voll, was da an maximaler Kapazität reingeht. Nur kann ich da nicht mehr so viel Treibstoff mitnehmen, weil ich dann auch da an die maximale Gewichtsgrenze stoßen würde. Das ist für unseren normalen fliegerischen Alltag ausreichend. Jetzt bei unserem Flugzeug, wir fliegen 3, 4, maximalst 5 Stunden irgendwo hin. Da sind wir seltenst eingeschränkt, was die Payload, also die Zuladung angeht. Und wenn das dann doch der Fall wäre, dann kann man sich eben überlegen, ob man ein bisschen Fracht stehen lässt und nicht mitnimmt. Oder auch mit anderen flugplanerischen Mitteln gibt es da noch Möglichkeiten. Aber grundsätzlich ist eben das maximale Startgewicht begrenzt und entweder ganz viel Treibstoff oder ganz viel Ladung oder ein bisschen was von beidem, was meistens der Fall ist.
Das ist ja sogar auch bei militärischen Fliegern so. Also diese Flieger, die haben ja teilweise, wenn sie ihren Tank vollpacken, Reichweiten von 14 Stunden oder 13 Stunden, gerade so die C5s, die C17s, aber auch, wenn man auch in dem Bereich von B1 und B2s unterwegs ist. Aber tatsächlich sind die teilweise, wenn die dann scharfe Munition tragen, so schwer, dass die Sprit mitnehmen für eine Stunde, in die Luft gehen und dann direkt Air-to-Air-Refueling machen. Deswegen hat man auch diese Air-to-Air-Refueling-Patterns. Das ist ja, es gibt ja quasi so ein, also jetzt kleiner Spin-off ins Militärische, diese En-Route-Betankung, die findet quasi entweder wirklich En-Route statt. Also wenn man, während man von A nach B fliegt, können alle sehr viele Varianten von militärischen Flugzeugen, egal ob das jetzt tatsächlich Transportflugzeuge sind oder sogar Kampfjets, betankt werden. Oder die machen das, ich weiß jetzt nicht, taktisch und strategisch, was der Unterschied ist für die, das interessiert mich nicht. Oder die machen das quasi in festgelegten Bereichen. Da gibt es zum Beispiel bei uns hier in Deutschland den TINA-Pattern oder den Virgin-Pattern, das könnt ihr mal eingeben, also T-I-N-A oder V-I-R-G-I-N. Das sind zwei einfach so großgezogene Kreise, wo Flugzeuge betankt werden können. Und die starten quasi wirklich mit nur einer Stunde Sprit oder so, weil die schlicht und ergreifend nicht mehr mitnehmen könnten. Ich glaube, das hat viel, aber gut, ich stecke da nicht in der Materie drin. Bei dir hat es ja letztlich auch damit oft was zu tun, dass du im Falle eines Startabbruchs auch noch rechtzeitig bremsen können musst und gleichzeitig, dass du auch Aber Entschuldigung, jetzt kommen wir jetzt wieder zurück. Das ist ja die MTOF und dann gibt es ja auch die Maximum Landing Grade. Und bei dir ist es ja auch in deiner Kurzstreckenfamilie oft so, dass wenn du startest, du nicht sofort wieder landen könntest, beziehungsweise dann eine Overweight Landing machen würdest, oder? Ist das richtig?
Genau, das sind jetzt verschiedene Aspekte. Das eine ist das Maximum Landing Weight. Also es gibt nicht nur ein maximal zulässiges Startgewicht, sondern auch ein maximal zulässiges Landegewicht.
Das Startgewicht hat einfach was mit der Runway Length zu tun und mit einem Startabbruch und mit den Triebwerken oder?
Das, was du meinst, ist das PTOF, das Performance Limited Takeoff Weight. Also das Maximum Takeoff Weight ist das, was strukturell vom Hersteller vorgegeben ist, also wie schwer das Flugzeug grundsätzlich maximal beim Start sein kann.
Also das geht wirklich um das aerodynamische Gesamtpaket Flugzeug. Es ist, wenn man über die Runway Length redet, wo man ja, also du musst ja den Start auch noch immer abbrechen können, das ist wirklich tatsächlich die PTOF. Da guckst du gar nicht auf die MTOF.
Ja, das PTOF ist durch das MTOF limitiert. Also das PTOF kann maximal so groß sein wie das MTOF. Aber es kann eben auch durchaus sein, dass das PTOF, also das Performance Limited Takeoff Weight, kleiner ist als das strukturell begrenzte. Wenn jetzt zum Beispiel die Startbahn kurz ist oder wenn hinter der Startbahn relativ schnell Berge kommen oder andere Hindernisse, dann bin ich beim Performance Limited Takeoff Weight limitiert. Das ist Stoff für eine eigene Folge, weil da gibt es ganz viele Berechnungsgrundlagen, die damit einfließen und Dinge, die vom Gesetzgeber vorgegeben sind. Und das Gleiche gilt auch für die Landung. Für die Landung habe ich einen MLAW, also einen Maximum Landing Weight. Das ist zum einen begrenzt durch das strukturelle Landegewicht, was vom Hersteller vorgegeben ist. Aber auch da kann ich durch entweder die Länge oder in dem Fall die Kürze der Landebahn oder aber eben auch durch mögliche Hindernisse bei einem Durchstartmanöver, weil auch das muss bei der Landung immer berücksichtigt werden, weil ich immer davon ausgehe, dass ich auch nochmal durchstarten können muss. Wenn auch da Hindernisse im Weg sind, kann es auch da Beschränkungen geben, was das maximale Landegewicht reduziert. Und beides, also sowohl maximale Start als auch maximales Landegewicht, rechnen wir vor dem Start aus. Und da kann es eben passieren, Stichwort Overweight Landing, also dass wir deutlich schwerer sind beim Start, als wir bei der Landung dann sein dürften. Das ist bei unserem Flugzeug nicht so ausgeprägt, weil der Gewichtsunterschied nur wenige Tonnen betrifft und die Flugzeuge auch getestet und zugelassen sind, dass sie mit mehr als dem maximalen Landegewicht landen. Da muss man dann bestimmte Dinge berücksichtigen. Grundsätzlich ist es aber im Notfall möglich, weil es gibt immer Situationen, wo ich auch schnell wieder landen möchte oder muss. Bei großen Flugzeugen, wo der Unterschied mehrere Dutzend oder auch über 100 Tonnen betragen kann, da ist dann eine Möglichkeit vorgesehen, dass die Flugzeuge Treibstoff ablassen. Aber auch das wird wirklich nur äußerst selten gemacht. Nur dann, wenn sowieso der Treibstoff verflogen werden müsste oder es eben schnell gehen muss. Wobei beziehungsweise umgekehrt, wenn es da schnell gehen muss, können die theoretisch auch ein Overweight Landing machen. Die würden eher nur Sprit ablassen, um das Landen etwas zu beschleunigen. Weil am Ende, ob man jetzt den Treibstoff dann 10 Stunden verfliegt oder ob man ihn ablässt, kommt für die Landung dann aufs Gleiche raus und operationell ist es dann sinnvoller, eben den Treibstoff abzulassen. Wie gesagt, wird nur sehr, sehr selten gemacht, weil das ja eine Menge Treibstoff ist, die sehr viel Geld kostet und man das vermeiden möchte. Kurzer Hinweis für die ökologisch interessierten und besorgten Menschen, das wird alles sehr weit oben abgelassen, es ist sehr weit verteilt, kleinst verstäubt, sodass was unten am Boden ankommt, kaum mehr eine messbare oder relevante Menge hat.
Ja, wir haben tatsächlich eine Mindesthöhe, genau so wie du gesagt hast, so ungefähr 2 Kilometer, aber in der praktischen Relevanz gibt es quasi, na gut, es gibt ganz viele verschiedene Szenarien, wo man den Treibstoff schnell Ablass machen muss, aber was man nicht machen würde, ist, wenn man sagt als Crew, okay, wir müssen jetzt landen, es ist kein absoluter Emergency, wo ich jetzt ein Overweight Landing, as soon as possible, beispielsweise bei Fire in the Cockpit würde man das ja machen, da wird man ja unabhängig von der strukturellen Integrität des Fliegers den Flieger auf den Boden setzen und wenn er danach abgeschrieben werden muss, dann ist es so, vereinfache ich ja ganz kurz, aber es gibt ja immer wieder so Situationen, wo Flieger Treibstoff schnell Ablass machen, wo der Emergency quasi, wo die noch nicht mal eine Emergency haben. Die machen einfach eine Technical Diversion zum Beispiel. Ich hatte das einmal als eine Delta, die normalerweise über den Teich geflogen wäre, also zurück nach Houston oder Washington oder Dallas, keine Ahnung. Da hatte die Probleme mit ihrem Left Engine Anti-Ice. Das habe ich auch schon mal als kleine Anekdote in einer Folge erzählt. Da gab es ein Missverständnis zwischen meinem Radar und mir, aber es ist jetzt eine andere Geschichte. Da haben wir was Unterschiedliches verstanden, was aus diesem Technical Malfunction ein Emergency gemacht hätte, aber es war letztlich nur eine Technical Malfunction. Genau, und dann macht er seinen Treibstoff Schnellablass, einfach um den Flieger vom Gewicht in den Bereich zu kriegen, dass er danach wieder normal weiterfliegen kann. Weil wenn man eine Overweight Landing macht, da kommt, das wirst du wahrscheinlich auch nicht so genau wissen wie die Techniker, aber es gibt dann halt einfach, sobald du quasi überhalb des Maximum Landing Weights landest, kann man sagen, grob, da muss der Flieger danach technisch geprüft werden. Wie genau, ist nochmal eine zweite Geschichte. Aber deswegen versuchen die da quasi zu gucken, dass die immer eine Landing unterhalb des Maximum Landing Weights machen. Und was man nicht machen würde, ist das ganze 4 Stunden verfliegen oder 5 Stunden. Ja, ich weiß nicht, wie das bei einem A330 ist. Da gibt es ja manche dieser Familie, die keinen Treibstoff schnell ablassen können. Wie man damit umgeht, aber da gibt es wahrscheinlich auch eigene Procedures und Verfahren, wie man damit umgeht. Aber letztlich, ja, ich hatte das schon ein, zwei Mal. Das ist mit unser, also es kommt ja immer mal wieder vor und ich hatte auch schon viele Flieger, die einen Treibstoffleck hatten. Die behandeln wir tatsächlich genauso wie einen Treibstoffschnellablass. Da müsste man relativ große Staffelungsminima einhalten. Was das Relevanteste ist im Prinzip, dass es so ein Korridor hinter dem Flieger von 15 Minuten, den wir frei halten, wo keiner dann durchfliegen darf. Und was du auch meintest, ist dieses, dass das in so weiter Höhe ist, dass diese ganzen Treibstoffpartikel quasi sich so klein auflösen, dass man auf dem Boden unten fast nichts mehr davon nachweisen kann. Und das quasi aus der Mindesthöhe, aus den 6000 Fuß. Wir versuchen natürlich idealerweise immer den Flieger so weit oben wie möglich zu haben, weil das unsere Arbeit leichter macht, je weiter oben die fliegen. Aber da kommt quasi nichts mehr unten an. Und was wir aber gleichzeitig auch noch trotzdem nochmal als zusätzlichen Sicherheitsfeature haben, ist, dass wir densely populated areas, also klassischerweise eine Großstadt wie Berlin, Frankfurt, München, da würde man nie das direkt drüber machen. Wo das relativ oft vorkommt, wo wir das dann relativ oft machen, ist zum Beispiel über der Lautatra, also in dem Gebiet über Rheinland-Pfalz und NRW, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Dort bietet sich das tatsächlich oft an, aber das sind Kollegen von mir, die das machen. Ich hatte das dort in der Gegend noch nicht, weil das nicht mein Luftraum ist.
Und es kommt wirklich sehr, sehr selten vor. Also ich habe Zahlen im Kopf von hohen einstelligen, maximal niedrig zweistelligen Fällen pro Jahr und das bei mehreren 100.000 Flügen im Jahr. Also da sind wir im Promille-Bereich und noch weniger, wo das stattfindet. Und vielleicht noch ein Hinweis, weil manche denken, dass Treibstoff abgelassen wird, wenn sie am Flugzeug sitzen und aus dem Fenster gucken. Der normale Passagier wird es seltenst erleben. Wenn ihr sowas seht, also an der Flügelspitze irgendwelche Gase austreten, zumindest, dass es so aussieht, dann ist es in aller Regel Luftfeuchtigkeit, die aufgrund von Druckunterschieden dann zu Nebel wird. Und die sieht man dann ganz schön an den Flügelstellen, wo eben die Druckunterschiede besonders ausgeprägt sind. Das sieht dann vermeintlich aus wie Treibstoff, der abgelassen wird, ist aber in aller Regel keiner.
Ja, ich habe kurz die Zahlen nachgeschaut. Nochmal so knappe 20 Mal pro Jahr in dem Schnitt der letzten 10 Jahre kommt es vor tatsächlich. Und dieser Treibstoffschnellablass, das geht ja im Bereich von Tonnen pro Minute, die da abgelassen wird. Also das ist so viel, was da hinten rausschießt. Man kann sich das ja mal bei YouTube anschauen. Es gibt ja immer mal wieder Flieger, wo das passiert ist und die Passagiere ihre Handys dann noch aus dem Fenster rausgehalten haben. Also da kommt wirklich so ein richtig dicker Strahl hinten raus. Und die haben dann quasi eins auf der linken Seite, eins auf der rechten Seite, ganz außen an den Flügelspitzen, glaube ich, tatsächlich ganz außen, aber bin ich mir jetzt auch nicht sicher, wie das genau aufgebaut ist. Aber da kommt schon eine Menge raus. Also da geht es nicht irgendwie wie bei der Tankstelle, wie heißt das? Da gibt es doch immer dieses Schild, dass man doch Tropfmengen sind, bitte aufzuheben oder sowas. Ja?
Ja.
In den Dimensionen sind wir da lange nicht mehr. Ja? Da geht es wirklich darum, dass der Flieger wirklich viele Tonnen Sprit pro Minute verliert. Pro Minute nicht mehrere Tonnen, aber ich glaube, eine Tonne pro Minute kann das sein. Weißt du das, wie die Dimensionen sind? Du hattest ja nie einen Flieger, der diese Fähigkeit hatte, ne?
Die MD-11. Ich meine, das war so ungefähr die Größenordnung, genau. Die MD-11 konnte das auch.
Die konnte das sogar auch, okay.
Ja, weil da zum Beispiel weiß ich es eben genau, da war der Unterschied zwischen maximalem Startgewicht und maximalem Landegewicht 286 minus 223, also 63 Tonnen. Unterschied.
Und du musstest das aber noch nie machen, nicht wahr?
Im echten Leben habe ich das nie gemacht. Im Simulator haben wir es regelmäßig geübt, weil da eben auch bestimmte Dinge zu berücksichtigen sind. Was ganz interessant ist, ist, dass auch eine Schutzfunktion natürlich eingebaut ist, dass bei einer bestimmten Restmenge das Ventil auf jeden Fall schließt, weil grundsätzlich gibst du erstmal vor, wie viel du noch haben möchtest am Ende, das Treibstoff schnell ablassen soll, finde ich ein schönes Wort. Wir nennen es einfach nur Fuel Dump.
Ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe auch noch nie Treibstoff schnell ablass gesagt. Ja, also wir sagen halt auch Fuel Dump. Natürlich sagen wir Fuel Dump, ja.
Genau. Aber es gibt eben verschiedene Sicherheitsmechanismen, die verhindern, dass da aus Versehen alles rausläuft, weil das wäre natürlich fatal. Also auch das wieder ein schönes Flugzeugsystem, das mit sehr viel Logik und Sicherheitsüberlegungen konstruiert ist und eben da dann unter Umständen zum Einsatz kommt. Wie gesagt, es ist sehr selten und nicht alles, was wie Spritablassen aussieht, ist auch tatsächlich Spritablassen. Und schon gar nicht kurz vor der Landung. Also wenn, dann findet es sowieso irgendwo in höheren Höhen statt. Jetzt sind wir seit vom Flugzeuglackieren zum Treibstoffschnellablassen gekommen. Immer wieder spannend, wie sich unsere Assoziationskette fortsetzt. Ich habe seinen Blick angesehen.
Wir waren, glaube ich, bei den Tankern, die dann in der Luft betankt werden, weil sie zu schwer sind.
Genau, Flugzeuggewicht ja. durch den Lack ja. und dann MTOF
ja.
und dann
Landing Weight. Ah ja, genau, da sind wir hingekommen.
Genau,
jetzt war schon. Aber um die Frage nochmal zu reüssieren, also nochmal zusammenzufassen, die Flieger werden quasi die werden nicht überlackiert, ja. Das ist nicht wie der faule Maler, der dann einfach eine neue Schicht Farbe an die Wand klatscht und sagt, Nein. das wird schon halten. Da kann ja irgendwann auch mal eine Tapete runterkommen. Nee, das Gewicht sparen sich die Flugzeughersteller aus gutem Grund, sondern das ist quasi immer wieder die Schichten, die man sieht, das sind die Schichten, die auf dem Flieger drauf sind. Und grobe, sagen wir mal, also das Allerhöchste, was man da an Gewicht mitnimmt, sind eine Tonne. Aber man muss gleichzeitig bedenken, selbst wenn das eine Sonderlackierung ist, selbst wenn das blaue und rote und gelbe Farbe drin ist, klar macht es vielleicht einen minimalen Unterschied im Gewicht. Also ich kann mir vorstellen, dass letztlich die Farbpigmente, also dass eine farbige Farbe unter Umständen ein bisschen mehr Gewicht mitbringt als eine weiße, die vielleicht sogar dafür optimiert ist, weil halt nun mal fast alle Flieger weiß sind. Das habe ich mir übrigens als Grund, habe ich mir zwei Stück ausgedacht. Weiß nicht, ob du da mehr weißt. Weiße Farbe ist zum einen reflektiert die halt mehr die Sonnenstrahlung, also sowohl am Boden als auch in der Luft musst du halt ein bisschen, also hast du ein bisschen mehr Kontrolle über die atmosphärischen Bedingungen im Flieger. Ich weiß nicht, ob auch UVB und UVA-Strahlung und die ganzen Gamma-Strahlung, die da oben ist, ob das auch reflektiert wird. Wir sind ja keine Physiker, aber unabhängig davon, doch als zweiter Grund habe ich gedacht, man sieht wahrscheinlich einfach auch starke Verschmutzung auf einem weißen Flieger besser und kann besser abschätzen, ob der sauber gemacht werden müsste mal, ne? Weil letztlich ist ja Schmutz auf einem Flieger auch aerodynamisch relevant. Das sind die zwei Gründe, die ich habe. Hast du noch mehr? Wieso sind alle Flieger weiß?
Ich habe gehört, dass Vögel wohl besser weiße Flugzeuge erkennen können und man dadurch das Risiko, mit einem Vogel oder mehreren Vögeln in der Luft zusammenzustoßen, etwas reduzieren kann. Das Argument mit der Temperatur, glaube ich, ist auch richtig. Die Flugzeuge heizen sich nicht so auf, wenn sie weiß sind. Das ist ähnlich wie bei Autos. Schwarze Autos wird schneller heiß innen drin als bei weißen Autos. Und am Ende ist es eine Kostenfrage, weil natürlich ein stärker aufgeheiztes Flugzeug mehr gekühlt werden muss und dafür braucht wiederum mehr Energie. Und am Boden ist es dann oft die Hilfsturbine, die die Kühlluft liefert. Und das zahlt sich dann eben aus, dadurch, dass man weniger kühlen muss, wenn das Flugzeug außen heller ist.
Ja, das ist immer wieder beeindruckend, wie sehr die Economies of Scale in der Luftfahrt einschlagen. Das ist ja nicht nur ein Flieger, sondern das sind hunderte Flieger und das ist nicht nur ein Tag, sondern das sind hunderte Tage und jeder Flieger muss quasi am Boden, ich weiß nicht, bei so 5 Lecks wird der Flieger ja quasi am 5-mal pro Tag am Boden, muss der dann quasi gekühlt werden. Jetzt nur in den Sommermonaten, aber trotzdem, was für eine Menge an Faktoren da immer zusammenkommt.
Ja. Und dann vielleicht noch ein weiteres Argument. In gewissen Kreisen werden Flugzeuge ja auch mal weitergegeben oder verleased oder von mehreren genutzt oder kurzfristig jemandem anderen zur Nutzung überlassen. Und da ist es wahrscheinlich besser, mit weißen Flugzeugen zu arbeiten, weil die auch mal schneller vielleicht mit einem Markennamen beklebt werden können. Und das besser aussieht, als man jetzt ein dunkles Flugzeug oder eins, was sehr viele Muster hat, benutzt. Gleichwohl, ich freue mich immer über schöne Flugzeuge, sowohl wenn ich selber drin sitzen darf, als auch wenn ich welche sehe. Und es gibt ja wirklich ein paar tolle Bemalungen. Auch hier nochmal ein Anschautipp, weil dazu es eben auch ein Flugzeug gibt, ist nämlich die Maus. Haben wir damals schon an der Flugschule, und da war ich vor 25 Jahren, schon angeguckt, weil die Reportage ist schon sehr, sehr alt. Die ist eben schon älter als 25 Jahre da. Die Maus, den Zusammenbau eines Flugzeugs begleitet, und zwar eines Airbus A321.
Die Romeo Yankee, gell?
Die Romeo Yankee, genau. Und zur Erinnerung und als Dank und als Botschafter ist dann auch die Maus außen drauf gemalt worden. Wurde inzwischen neu gemacht, das Flugzeug. Gibt's auch mit Maus und Elefanten jetzt. und die fliegt immer noch durch die Gegend und ist eine schöne Erinnerung an die Maus. Und der Bericht ist wirklich sehenswert. Er ist, wie gesagt, schon sehr, sehr alt und, glaube ich, 6 Teile lang. Aber es ist beeindruckend zu sehen, wie eben so ein Flugzeug dann von der ersten Schraube bis zum fertigen Flugzeug zusammengebaut wird. Oder vom ersten Blech bis zum fertigen Flugzeug.
Ja, das wäre schön, wenn ich mal mit Familie fliege, dass ich mal mit der Romeo Yankee fliegen kann. Das war mir tatsächlich gar nicht bewusst, dass
sie da drauf ist. Ist uns tatsächlich mal durch Zufall passiert. Einer der ersten Reisen mit der Familie standen wir tatsächlich vor der Maus und haben uns sehr gefreut.
Was ich jetzt noch erwähnen wollte, ist noch der Hinweis von wegen schöne Flieger. Nichts gegen die ganzen Flieger, die wir hier in Europa so sehen. Die sind ja fast alle weiß. Also eine Wizz Air hat irgendwie einen rosa Rumpf, also von unten. Das heißt, wenn eine Wizz Air über meinem Kopf hinweg fliegt, genauso wie eine Emirates, das kann man sehr, sehr gut erkennen, weil die eine sehr distinkte Lackierung unten drunter haben. Ein Flieger, den ich ja wirklich sehr schön finde, da kommen wir wieder über dieses Weiß- und Schwarz-Thema, ist Air New Zealand. Die sind ja beinahe ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der ganze Rumpf ist schwarz, ein bisschen was ist weiß. Die finde ich wirklich schön. Ich weiß nicht, ob ich mal in das Vergnügen kommen werde, mit denen zu fliegen. Hier in der Gegend sieht man die ja wirklich sehr selten. Aber das wäre so ein Flieger, den ich einfach, ich finde den optisch beeindruckend schön, ja.
Ich glaube, da ist so ein Farnblatt noch in weiß drauf gemalt. Was auch toll war, waren die Star Wars Flieger von ANA. Aber ich glaube, die gibt es auch nicht mehr. Die sahen dann aus wie ein fliegender R2-D2. Und stand auch groß Star Wars drauf.
Ja, was ich manchmal gesehen habe, ist, was ich auch ganz schön fand, ist, ich glaube, war das Gulf Air? Die sind nicht ganz weiß, sondern es gibt irgendwelche Middle East Carrier, die so, oder war das vielleicht sogar ein privater? Ich war manchmal zum Plane Watchen am Frankfurter Flughafen und da habe ich goldene Flieger gesehen. Das sah nämlich auch sehr schön aus, ja. Aber letztlich ist ja auch egal. Also es ist ja fast egal, in was für einem Flugzeug man sitzt. Die Technik, die beeindruckt, ist ja doch innen drin. Sei es der Treibstoff Schnellablass oder andere Sachen. Was ich jedenfalls, also das würde ich gerne mal sehen. Ich würde gerne mal in einem Air New Zealand sitzen können. Einfach, weil der Schwarz sieht schon beeindruckend schön aus. Aber
du hast tatsächlich recht, die Asiaten sind da sehr kreativ. Sorry, wenn ich das nochmal kurz einwerfen darf. Es gibt ja auch so einen 380, der wie eine fliegende Schildkröte bemalt ist und irgendwo über den Pazifik fliegt.
Ich glaube, ist das der Flieger, der nach Honolulu
ja,
fliegt?
Ja.
Das ist, wenn, da mache ich mir gern kurz den Querverweis zu Pascal von Aero News Germany. Der ist mal, glaube ich, in dieser All Nippon First Class mitgeflogen. Das ist ein ganz eigenes Produkt, was die genau für diesen Flug, für diesen Schildkrötenflieger entwickelt haben. Aber, also es ist, glaube ich, es war nämlich der Flug von Tokio nach Honolulu. Ich packe den Link in die Shownotes mit rein. Sehr interessant, wenn man sowas mal von innen drin sehen will. Da haben die ein ganz eigenes First-Class-Produkt kreiert, nur speziell für diesen Flieger. Ist ein A380, ne?
Ja, genau. Ja, genau.
Ich glaube, das war der, aber das packen wir mal rein. So, Tim, wie es immer so spannend ist, wir sitzen dann am Anfang da und machen kurz so ein Brainstorming. Ich hatte so 2-3 Themen dabei, wo ich gedacht habe, da können wir drüber reden. Wir eröffnen die Themen jetzt nicht mehr, weil wir jetzt schon bei Minute 52 sind. Und tatsächlich sind wir heute hinten raus time-limited. Ich muss nämlich gleich los auf die Arbeit. Ich habe einen Zeitslot, den ich erwischen muss, um rechtzeitig auf der Arbeit anzukommen. Und da haben wir es jetzt geschafft, nur aufgrund der Frage vom Werner, liebe Grüße nochmal, vom Stöckchen aufs Hölzchen.
Vom Hölzchen aufs Stöckchen.
Ich kriege das nicht gut ausgesprochen. Vom Hölzchen, egal. Ihr müsst jetzt nicht bei meinen logopädischen Übungen dabei sein. Tim, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Frage, die ich dabei mitgenommen hatte, noch zusätzlich, die nehmen wir einfach mit ins nächste Mal und wir werden bestimmt noch viele weitere Fragen haben. Hast du noch etwas zu sagen, Tim?
Ich kann mich dir nur anschließen, Seid. Ich möchte mich nochmal bedanken für die wirklich interessante Frage, wo wir beide, glaube ich, auch nochmal etwas dazugelernt haben und Spaß an der Recherche hatten und auch wieder sehen konnten, wie viel alles in der Fliegerei miteinander zusammenhängt. Und deswegen hat es ja wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich freue mich aufs nächste Mal und überlasse wie immer dir die Schlussworte.
Genau, also wenn ihr uns schreiben wollt, wir nehmen die Fragen ja immer gern auf und wie ihr seht, also es ist leider, muss man sagen, wir hatten auch irgendwann mal in den Spotify-Kommentaren, da komme ich nämlich wieder da zurück, dass die Fragen, die wir beantworten, zu lang dauern, aber das ist so ein bisschen Teil des Ganzen, es ist halt ein Gespräch, was sich hier entwickelt, ja, also wir beantworten, natürlich könnten wir die Frage in 2 Minuten beantworten und dann zur nächsten Frage kommen, aber gleichzeitig, das war wirklich einfach ein Gespräch, was wir jetzt hatten und da kommt man nun mal vom Hölzchen aufs Stöckchen und findet das interessant und dann entwickelt sich das so weiter. Wir hoffen, dass es euch trotzdem auch gefällt, obwohl die Frage immer sehr ausführlich beantwortet wird. Wir freuen uns, wenn ihr uns E-Mails schreibt an podcast@radar-contact.de, aber gleichzeitig auch gerne der Aufruf, weil wir da jetzt ein bisschen aktiver drauf achten, wenn ihr uns bei Spotify hört. Schreibt uns auch gerne bei Spotify. Ich glaube, tatsächlich ist es sogar für den Algorithmus immer ganz cool, wenn da Kommentare reinkommen, aber auch Bewertungen. Falls ihr uns noch nicht bewertet haben solltet, freuen wir uns darüber. Aber falls ihr das nicht macht, ist auch nicht schlimm. Fragen sind natürlich jedenfalls immer sehr, also allgemein Kommentare sind sehr cool. Da freuen wir uns drüber, wenn wir lesen, was euch gefällt und was noch verbessert werden kann. Ansonsten habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Vielen Dank für die Folge, Tim. Vielen Dank für deine Zeit. Wir hören uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal, wenn es heißt Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Ich bin Seid der Fluglotse.
Und ich bin Tim, der Pilot. Danke für die Frage, danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, macht's gut.